21.04.24, Israel im Krieg, Tag 198. Stellt euch vor, es wird der Tag kommen, an dem der Krieg vorbei sein wird. Der Krieg ist ja auch, naja, es sind ja mehrere Kriege, die stattfinden. Das eine ist Israel vis-à-vis Gaza, das zweite ist vis-à-vis Libanon, das dritte ist der Schattenkrieg, der auch ein Stück weit offen wurde, vis-à-vis dem Iran bzw. dem Mullah-Regime im Iran und den Revolutionsgarden im Iran und darüber hinaus natürlich alle möglichen anderen Akteure, Milizen, Organisationen, alle durch und durch Terror und in der Regel unter dem Dach der Iraner, der iranischen Mullahs. Wird es irgendwann wirklich keinen Krieg geben? Und wenn es keinen Krieg geben sollte, stellen wir uns diesen Tag kurz vor. Könnte ich dann diesen Podcast Israel im Frieden nennen, statt Israel im Krieg? Spannende Überlegungen, was denkt ihr darüber? Die letzten Tage waren wieder voll von Nachrichten und gestern, für diejenigen, die eingeschaltet haben, gab es das Gedicht, was wirklich mir persönlich sehr nahe ging, weil es nicht nur ein sehr, sehr interessantes Gedicht war, was alles auf den Punkt gebracht hat, sondern mir auch immer wieder zeigt, dass es Menschen da draußen gibt, ja, viele auch unter euch nehme ich an, die Realität es ist verstehen, so wie sie ist, nicht drumherum, nicht auf den Kopf gestellt, keine Ursache und Wirkung, Verdrehungen, keine Täter-Opfer-Umkehr, also wirklich die Realität gesund wahrnehmen. Das heißt nicht, dass man kein Herz für Menschen auf anderen Seiten haben sollte. Auch mir persönlich, wenn Menschen im Libanon oder in Syrien oder im Iran sowieso oder auch im Gazastreifen, wenn es Menschen gibt, die unschuldig sind, besonders kleine Kinder, wenn die leiden, dann tut einem das doch weh. Aber es ist einfach falsch, wenn man nicht ganz klar die Ursache für ihr Leid beim Namen nennt. Und bei der Ursache, da gehen die Meinungen auseinander. Ich bin da knallhart einer Meinung, 100% einer Meinung, dass die Hamas-Terrororganisation zu 100% schuld ist am Leid der Menschen im Gazastreifen. Genauso wie ich der Meinung bin, dass die Mullahs und die Revolutionsgarden der Mullahs im Iran zu 100% schuld sind am Leid der Menschen im Iran. Und nichts, wirklich gar nichts, wird mich überzeugen, dass ich eventuell hier falsch liegen würde. Besonders in diesen beiden Fällen, womit ich natürlich tagtäglich zu tun habe. Ihr habt mitbekommen, Erdogan, der türkische Staatschef, hat Ismail Haniyeh zu sich als Staatsgast eingeladen. Ismail Haniyeh natürlich einer der großen Chefs, wenn nicht der Chef der Hamas-Terrororganisation, der maßgeblich auch für den 7. Oktober natürlich verantwortlich ist und auch an der Geiselsituation festhält. Das heißt, Ismail Haniyeh ist derjenige, er und seine Leute, die 133 Menschen, die am 7. Oktober entführt wurden, nicht bereit ist, auf freien Fuß zu setzen. Dennoch ist er Staatsgast in der Türkei bei Erdogan. Und Erdogan ist nicht nur der Staatschef der Türkei, sondern die Türkei ist auch NATO-Mitglied. Und jetzt gibt es Gerüchte, verschiedene Medienberichte. Ich weiß nicht, wie viel daran wahr ist. Ich nehme an, dass das keine Erfindung ist und auch keine Übertreibung ist. Ob es am Ende wirklich so werden wird, weiß ich nicht. Aber es gibt ein Gespräch darüber, dass eventuell das Hamas-Hauptquartier bald aus Katar in die Türkei umziehen wird. Und das würde mich natürlich persönlich nicht wundern. Erdogan, nicht nur vom 7. Oktober, ist ganz klar Muslimbrüderschaft, genauso wie die Hamas, auch Katar oder die Opposition. Ihr könnt euch an Mursi erinnern, Ägypten. Das ist wie eine Sekte im Islam, die Muslimbrüderschaft 1928-29 unter Hassan al-Banna in Ägypten gegründet. Und das ist so eine Art, ja, halb Terror und halb soziale Organisation für die Menschen. Ja, das ist so ein Mix. Und deshalb spricht das tatsächlich auch nicht wenige Menschen im arabischen Raum an. Und in dem Sinne ist die Türkei da wahrscheinlich das Land mit der größten Bevölkerung, wo wenn ihr so wollt, die Ideologie der Muslimbrüderschaft regiert unter Erdogan. Und wenn die Hamas-Terrorführung in die Türkei umziehen würde, würde das ganz klar auch die Beziehung zwischen Israel und der Türkei noch weiter verschlechtern. Wenn wir in den Gazastreifen gucken, dort im zentralen Gazastreifen, alles im Raum Dir el-Balach Richtung El Burej und andere Orte dort, dort ist die Nachal-Infanteriebrigade mit nadelstichartigen Kommandoeinsätzen im Einsatz und das natürlich tagtäglich. Und aus diesem Mittelstreifen greifen wir auch, wenn es sein muss, wenn es konkrete Informationen gibt, im südlichen Gazastreifen und im nördlichen Gazastreifen ein. Da gibt es immer wieder auch im nördlichen Gazastreifen Situationen, wo wir dann auch wieder mit präzisen, ich sage jetzt mal, Angriffen etwas außer Gefecht setzen müssen, was leider wieder in Kraft tritt, wie zum Beispiel Raketenbeschuss aus bestimmten Teilen des nördlichen Gazastreifens. Erst jetzt gab es vor kurzem Raketenbeschuss aus Beit Hanun auf die Stadt Sderot und diese Abschussrampe wurde dann natürlich direkt von uns zerstört. Was natürlich traurig ist, ist, dass genau diese Orte, die umkämpft waren, wo wir sehr tief im Einsatz waren, wo sehr viele Soldaten auch verwundet wurden, getötet wurden und auch auf der palästinensischen Seite natürlich außer Terroristen auch leider Zivilisten es nicht einfach hatten, teilweise nicht in den eigenen vier Wänden, bis heute nicht zurück konnten. Und noch bevor die Realität irgendwie ein Stück weit wieder normal wird, fängt wieder der Raketenbeschuss aus diesen Orten an. Raketenbeschuss natürlich auf Israel. Das heißt, die Terroristen sind nicht in der Lage oder bereit zu lernen. Terror ist Terror ist Terror. Es geht ihnen nicht um die eigene Bevölkerung. Es geht ihnen nicht ums Überleben. Es geht ihnen nicht um eine friedlichere Zukunft und ganz sicher geht es ihnen nicht um Seite an Seite mit den Juden oder Israel, sondern der Dschihad, der Heilige Krieg, Terror, das steht ihnen auf der Stirn, dafür sind sie bereit, ihr Leben zu lassen. Eine Art Schwarz-Weiß, eine Nacht-Tag-Situation, wo wir komplett auf der anderen Seite der Skala sehen und da stehen und im Endeffekt da sehr schwer es ist, Brücken zu bauen zwischen diesen beiden Perspektiven aufs Leben, auf die Realität, auf den Nahen Osten. Auch aus dem Libanon nach wie vor täglicher Raketenbeschuss, erst gestern 3 Raketenbeschüsse auf den Ort Iftach im Norden Israels. Und die israelische Armee, auch wenn man das manchmal nicht so auf dem Schirm hat, greift auch tatsächlich jeden Tag Dutzende Terrorziele im Libanon an. Terrorziele natürlich der Hisbollah-Terrormiliz in den Orten Odaisse, Mansouri, Aitarun, Khiam, Tayr Halfa, Ait Ashab, Kafar Kile und anderen Orten im südlichen Teil des Libanons. Und da gibt es ungefähr 300 Dörfer, Orte, die natürlich größtenteils von der Hisbollah infiltriert und für ihre Zwecke umstrukturiert wurden in den letzten 20 Jahren ungefähr. Und das ist ähnlich wie im Gazastreifen Khan Yunis und Beit Hanun und Sejaiya und Jabalia. Im Endeffekt Orte sind, wo Menschen wohnen, aber aus diesen Orten sehr viel Terror auch, aus diesen Orten Terror kommt, auf verschiedenste Weise natürlich, sei es Raketenbeschuss, oder sei es einfach, dass dort irgendwelche Terrortunnel sind oder Beobachtungsstützpunkte oder Terrorzentren in Krankenhäuser, in Schulen, in Wohnflächen. Genauso ist es auch im südlichen Libanon aufgebaut. Das heißt, Khiam oder Ait Ashab oder Orte wie Odaisse, das sind Orte, wo Menschen wohnen, aber natürlich die Hisbollah dort ganz, ganz tief in diesem Ort verbunden ist, infiltriert ist, missbraucht alles, was sie missbrauchen können für ihre Terrorzwecke, um aus diesen Orten dann wirklich Krieg zu führen. Und das natürlich auf Rechnung der Bevölkerung, der eigenen Menschen, die dort wohnen. Kurz Blick in den Iran, was natürlich jetzt die letzten Tage und Wochen ein heißes Thema war. Aber ich habe auch in einem der Folgen vor einigen Tagen über die stolze iranische Volleyball-Nationalspielerin erzählt, die leider spurlos verschwunden ist, nachdem sie gepostet hat auf Instagram, dass sie sich schämt für den Angriff des Irans auf Israel und dass ein Großteil der Menschen im Iran Israel lieben. daraufhin ist sie spurlos verschwunden. Man kann sich nur vorstellen, was diese Terrormullahs und ihre Revolutionsgarden und ihre Einheiten im Land, die natürlich dafür zuständig sind, die Menschen einzuschüchtern, abzuschleppen, zu foltern, zu misshandeln, zu vergewaltigen, zu ermorden, was jetzt gerade mit der iranischen Nationalspielerin, mit der iranischen Volleyball-Nationalspielerin passiert. Ein anderer Fall ist natürlich ein sehr bekannter Fall in den letzten Jahren vom kurdisch-iranischen Rapper Saman Yassin. Der wurde im Oktober 22 im Zuge der Frau-Leben-Freiheit-Proteste, ihr könnt euch daran erinnern, inhaftiert und er wurde schwer gefoltert. Er hätte eigentlich ein Todesurteil verhängt bekommen, aber durch Druck, internationalen Druck, wurde das geändert, es wurde aufgehoben und jetzt ist er zu 5 Jahren Exilhaft verurteilt. Und das, nachdem er jetzt circa 1,5 Jahre gefoltert wurde im Gefängnis. Wofür? Dafür, dass er nicht mit den Mullahs und den Revolutionsgarden d'accord ist. So ist das in einer Diktatur, in einer radikal-islamistischen oder nicht radikal-islamistischen Diktatur. In Diktaturen läuft das so. Wenn du dich gegen die Diktatur stellst, sei es bei den Nazis damals oder in Nordkorea heute oder wie gesagt im Iran oder unter Hamas im Gazastreifen, da kannst du einen bitteren Preis dafür bezahlen, dass du einfach gewisse Wahrheiten vielleicht beim Namen nennst oder einfach für Frieden dich einsetzt. Und dafür haben Menschen ihr Leben gelassen, dafür werden Menschen gefoltert und die iranische Nationalspielerin, Volleyball-Nationalspielerin, wer weiß, was mit ihr gerade geschieht und wer weiß, ob wir sie jemals wiedersehen werden. Wer kommt ihr zu Hilfe? Wer? Und auch im Bereich USA natürlich ist es alles nicht so einfach. Die USA ist der größte strategische Partner Israels. Es ist unser Nummer 1 Verbündeter. Da gibt es überhaupt nichts zu rütteln. Und die letzten Tage haben auch gezeigt, dass die Amerikaner tatsächlich stabil an der Seite Israels stehen. Und zwar auch in der UN-Abstimmung für den palästinensischen Staat, wo die Amerikaner von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht haben und deshalb diese symbolische Sache im Endeffekt gefallen ist. Die Engländer haben sich enthalten, ich glaube die Schweizer auch. Das ist jetzt ungefähr 48 Stunden her. Und auch im Senat bei den Amerikanern wurde jetzt wieder grünes Licht mit großer Mehrheit gegeben für Rüstungsexporte nach Israel in Milliardenhöhe. Da sind auch ein Großteil der amerikanischen Politiker stehen da felsenfest hinter Israel. Lasst euch da nicht in die Irre führen durch 2, 3 hasserfüllte Ilan Omars oder wie auch immer sie heißen, die im äußeren linksextremen Rand schwimmen und absolut nicht ernst zu nehmen sind. Aber es gibt aus den USA auch bedenkliche Updates, und zwar, dass dort zum ersten Mal tatsächlich auch eine Infanterieeinheit der IDF von den USA sanktioniert werden soll, und zwar die Netzach Yehuda-Einheit. Das ist eine Infanterieeinheit, in der sehr viele religiöse Juden dienen, auch Charedi-Juden, das heißt Ultraorthodoxe, die wir natürlich versuchen, soweit es geht in den letzten Jahren, für die IDF zu gewinnen, um auch aus diesem Bereich, wie gesagt, ungefähr 20% der Bevölkerung sind ja Ultraorthodoxe, damit sie eine weiche Leitung in der Armee haben, gibt es mehrere Einheiten im Militärgeheimdienst, in der Luftwaffe und wie gesagt auch hier Netzach Yehuda in der Infanterie, wo dann Ultraorthodoxe oder allgemein Religiöse weicher landen können, weil ihr Umfeld sehr religiös ist und somit es einen religiösen Alltag gibt innerhalb dieser Einheit und man deshalb weniger Probleme hat, tatsächlich dann auch dort in diesen Einheiten zu dienen. In den letzten Monaten und Jahren gab es immer mal wieder Zwischenfälle, wo diese Einheit leider von sich auch gab es negativ Meldungen, besonders in Judäa und Samaria in der Westbank, wo es dann so Zwischenfälle gab mit Palästinensern, wo es eventuell Soldaten gab, die sich daneben benommen haben. Innerhalb der Armee werden diese Fälle dann natürlich untersucht, Soldaten und Offiziere, die dann falsch lagen, kein ethisches Handeln an den Tag gelegt haben, die werden dann suspendiert oder bestraft. Gefängnisstrafen gibt es auch innerhalb der Armee natürlich. Dennoch ist es eine normale Infanterieeinheit und die soll jetzt sanktioniert werden von den USA. Und das heißt im Endeffekt, dass US-Waffen in dieser Einheit nicht mehr benutzt werden dürften und auch Einreiseerlaubnisse dieser Soldaten in die USA wird es dann wahrscheinlich auch nicht geben und andere eventuell Sanktionen, die dann in Kraft treten werden, wo Soldaten in dieser Einheit dann im Endeffekt einen Preis dafür bezahlen, dass sie in dieser speziellen Einheit dienen. Das kann natürlich, das kann in Zukunft natürlich alle möglichen negativen Effekte haben für diese Einheit, auch für die Beziehung zwischen der IDF und dieser Einheit und überhaupt der IDF und Amerika oder Israel und Amerika in diesem Bereich, weil das natürlich schon eine Entwicklung ist, die meiner Meinung nach ein Großteil hier in Israel nicht einfach mal so hinnehmen wird. Aber es sind, wie gesagt, erstmal nur Berichte. Feststehen tut in dem Bereich noch nichts. Zwei Dinge, die ich euch noch mitgeben möchte auf den Weg heute, die mich aus Deutschland erreicht haben. Und zwar von meinem Freund Tobias Huch, der gepostet hat etwas Spannendes, von dem ich euch kurz erzählen möchte. Einen Post vor wenigen Tagen, wo er geschrieben hat. Antisemiten vor dem 7. Oktober haben das Folgende gesagt. Gaza ist ein Freiluftgefängnis. Es ist ein KZ. Israel quält dort Menschen, die es vor Leid nicht aushalten. Die Juden sind wie die Nazis. Und dann hat er geschrieben, Antisemiten nach dem 7. Oktober, was sie gesagt haben. Gaza war ein Paradies. Es gab Freizeitparks, Promenaden, Luxushotels, feines Essen, volle Märkte, Shoppingcenter. Gaza war ein Traum, vor allem die Strände und das süße Leben für alle. Das alles ist durch Israel zerstört worden. Die Juden sind wie die Nazis. Also ob vor dem 7. oder nach dem 7. Oktober, im Endeffekt sind die Juden an allem schuld. Es spielt keine Rolle. Es wird immer so gedreht, wie man möchte. Tobias Huch in diesem Post, in diesem Tweet, auf seinen Kanälen hat das sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Das erinnert mich so ein bisschen an die ihr kennt den Spruch Juden raus, ja, das gab es ja in Deutschland oft, Juden raus. Und dann hat man sich gefragt, okay, wohin sollen sie denn gehen? Und dann hieß es in ihre Heimat, okay, wo ist denn die Heimat? Aha, Israel bzw. Palästina dann, ne? Und dann sind sie dann hier und jetzt heißt es wieder in bestimmten Kreisen Juden raus, ja, raus aus Palästina. Weil Israel anscheinend kein Recht hat, kein Existenzrecht, weil anscheinend die Juden hier keine Wurzeln haben, angeblich. Jesus kommt ja angeblich auch nicht von hier und ein König David gab es eventuell auch nicht und all die ganzen Archäologie-Beweise sind wahrscheinlich auch irgendwie vom Mossad eingefädelt worden und so weiter und so fort. Also diese ganzen Verschwörungstheoretiker, davon gibt es leider nicht wenige. Man kann es ihnen sowieso nicht recht machen. Am Ende sind die Juden schuld. Aber eine erfreuliche Nachricht, die mich erreicht hat, ist, dass ich über Instagram im Kontakt bin mit einem syrisch-kurdischen Mann, einem muslimischen Kurden aus Syrien namens Bilal. Er ist Gastronom und Restaurantbesitzer und zwar in der schönen süddeutschen Stadt Freiburg. Und er wurde dort bedroht und wird dort teilweise noch bedroht, er und seine Frau, weil sie auf ihrer orientalischen Speisekarte in ihrem Restaurant, das Restaurant heißt Damaskos und befindet sich im Herzen der Stadt Freiburg, weil es dort ein israelisches Gericht gibt. Nur weil es auf ihrer orientalischen Speisekarte ein israelisches Gericht gibt, wurden sie bedroht. Sie wurden so bedroht, dass er zum Beispiel seine Frau nicht mehr alleine nach Hause fahren lässt und sie ihm gedroht haben, seinen Laden anzuzünden. Das muss man sich mal vorstellen. Bilal ist 1983 aus Syrien mit seiner Familie, damals als kleinerer Junge, nach Deutschland geflohen. Seitdem lebt er in Deutschland, also über 40 Jahre mittlerweile. Und in der schönen Stadt Freiburg ist er zu Hause und ein Freund von mir. Warum ist er ein Freund von mir? Weil er mich angeschrieben hat und mir gesagt hat, dass er seit vielen Jahren großes Interesse an Israel hat, als jemand, der aus Syrien nach Deutschland und er als Kurde sowieso. Im Endeffekt weiß er, dass Israel nicht schuld ist an all dem, was hier passiert, sondern im Gegenteil, auch die Kurden haben immer leiden müssen unter radikalem Islamismus und arabischem Nationalismus und allen möglichen anderen Dingen. Und deshalb wir im Endeffekt, Bilal und Arie, eine Sprache sprechen. Und er hat mich eingeladen in sein Restaurant. Ich hoffe, ich werde dieser Einladung irgendwann entgegenkommen können und mit Bilal in seinem Restaurant auf Frieden anstoßen können. Und diese Kontakte, diese Brücken zwischen Menschen, zwischen Muslimen und Juden, zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen, die sind so wichtig. Und mir, für mich ist das Gold wert. Und ich werde, Bilal, falls du das hören wirst, ich werde dich besuchen kommen. Eines Tages werden wir zusammen bei dir sitzen. Und bis dahin möchte ich euch hier, ihr lieben Zuhörer meines Podcasts, einladen, beziehungsweise Bilal möchte euch einladen, ihn in seinem Restaurant besuchen zu kommen, in Baden-Württemberg, in der Stadt Freiburg. Wie gesagt, das Restaurant heißt Damaskos, wie die Hauptstadt Syriens, mit einem O statt U am Gegenende. Und dort möchte euch einladen zu einer orientalischen Mahlzeit. Und er verspricht euch, wenn ihr über meinen Podcast an sein Restaurant gekommen seid, das heißt, wenn ihr in sein Restaurant kommt und sagt, lieber Bilal, wir sind Zuhörer vom Podcast von Arie Sharus Shalikar und er hat uns dein Restaurant ans Herz gelegt und er hat gesagt, wenn wir bei dir essen kommen, gibt es am Ende auf Rechnung des Hauses entweder eine leckere hausgemachte Baklava oder ein leckeres syrisches Eis.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.